Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Hello, hello, hello und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks hier mit mir, Kenan Hasic. Und heute bewegen wir uns bei sommerlichen Höchsttemperaturen und sind heute auf Dinojagd und fragen uns, wie heißt eigentlich die Straße, in der der große Professor von Pokémon geboren wurde? Kannst du das beantworten, mein verehrter Gast?
Ich frage mich ja einfach, warum die Eiche?
Warum die Eiche, ja.
Gutes Intro, Kenan. Hast du das beim ersten Versuch hingekriegt?
Absolut. Bis dann Polizei oder Krankenwagen im Hintergrund fahrten.
Peinlich.
Ja.
Peinlich.
Ja. Wir sind hier und reden über einen sehr interessanten Sommer-Blockbuster in Anführungsstrichen. The End of Oak Street. Nämlich von David Robert Mitchell.
Ach so, ist dem so.
Ja, oder heißt er Robert David Mitchell?
David Robert Mitchell.
Natürlich.
Ist völlig korrekt.
Absolut. Ja, wir reden heute über diesen Film, machen heute eine etwas kürzere, sexige Episode und fragen uns natürlich, was kann dieser Film? Wir haben jetzt heute das Aufnahmedatum am 10. August und der kommt diese Woche am 13. raus. Und ja, es ist interessant, über den Film nachzudenken, weil der einfach so random irgendwie in diesen Sommer-Blockbuster reinkommt zwischen. Also nach Odyssey, nach Spider-Man, haut Warner jetzt den irgendwie raus und wir fragen uns eigentlich, warum dieser Film ausgerechnet in diesen Startplatz bekommt. Aber dazu reden wir dann gleich mehr. Was waren denn so deine Vorerwartungen dazu?
Also zur Erklärung für die Leute, die jetzt vielleicht mit dem Namen David Robert Mitchell nicht so viel anfangen können. Es handelt sich dabei um den Regisseur, der mit It Follows und Under the Silver Lake eigentlich zwei, ja, ich sag's mal, Indie-Perlen gemacht hat. Gerade Silver Lake ist, glaube ich, ein Film, der am Anfang recht unter dem Radar gelaufen ist und dann irgendwann so ein paar Augen dazu gewonnen hat über die Zeit. Das ist ein bisschen.
Hat so, glaube ich, so einen kleinen Kult entwickelt.
Ja, genau. Ich glaube, man kann fast schon von einem Kultfilm reden. Ja, beides natürlich vollkommen unterschiedliche Filme, die sich, glaube ich, beide durch ein großes Stilbewusstsein auszeichnen, durch so eine gewisse off-kilter, weirde Art, ohne dass man das jetzt genauer runterbrechen kann, um immer noch beide Filme beschreiben zu können. It Follows ist ja so ein bisschen, ja, ist ein Horrorfilm auf jeden Fall. Geht, ja, doch, würde ich auf jeden Fall schon sagen. Wie wir es heutzutage ja häufiger haben, aber der Film hat es ja so ein bisschen losgetreten, ne? Der Horror als klare Metapher für ein einziges zuordnbares Thema.
Er kam auf jeden Fall, glaube ich, frisch nach Babadook, der das meiner Meinung nach, glaube ich, für
mich Babadook vorher?
Ja.
Also ich glaube, beide waren 2013, kann das sein?
Ja, ich glaube, Babadook war der erste, der so ein bisschen mit, also der ist natürlich aus dem australischen Raum natürlich gewesen, mit von Jennifer Kent. Und dann kam natürlich It Follows und dann fing die Elevated Horror-Welle dann
auch
an.
Genau. Und Under the Silver Lake ist ja dann eher so ein, wir haben es jetzt eben gerade mit den Coen-Brüdern verglichen, vielleicht so ein bisschen PTA, wenn du so an Inherent Vice oder sowas denkst. Hat also gar nichts mit Horror zu tun. Und jetzt dieser Film ist zwar irgendwo ein Creature-Feature, weil wir es natürlich, wie du eingangs schon gesagt hast, mit Dinosauriern zu tun bekommen. Aber als Horrorfilm würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Eher als Action, vielleicht sogar ein bisschen Science-Fiction, obwohl es ist eigentlich keine Technologie, die in dem Film verwendet wird. Abenteuerfilm, genau. Ja, also 3 relativ verschiedene Projekte. Ich war so ein bisschen verwirrt und du ja, meine ich auch, wir haben das Gespräch ja vorher geführt, was jemanden von irgendwie buchstäblich Kultkino, also es geht ja in Under the Silver Lake auch ein Stück weit um Verschwörungen, sowas, und eben It Follows, Elevated Horror, was einen dann zu einem Sommer-Dino-Kino führt. Und wurden dann vor dem Film darauf hingewiesen, dass es wohl einfach daran liegt, dass David Robert Mitchell einfach gerne einen Dinosaurierfilm machen wollte, weil er Dinos so geil findet. Und
genau.
Wer kann es ihm verübeln?
Genau, und auch am Ende zu den Abspann hat er den Film auch seinem Vater gewidmet.
Ja,
also steckt da noch eine etwas emotionalere Instanz auf jeden Fall nochmal dahinter.
Ja.
Witzig, dass du gerade It Follows erwähnt hast. Wusstest du, dass It Follows der längste Running Gag in unserer Podcast-Redaktion ist?
Ist das so?
Ja, weil, glaube ich, seit Jahren der liebe...
Stimmt, hat irgendjemand den nicht gesehen oder sowas?
Simon, tatsächlich.
Ja. Simon hat den nie gesehen?
Ja, also ich glaube, der Fokus, krass. Und ich glaube, es wird immer auch Spaß mal rausgebracht, so, wann machen wir eigentlich eine It Follows-Folge?
Nice, bis, ja, ich...
Also jetzt, wo er, es ist ja so lange, dass man mittlerweile ein Double-Feature bald irgendwann machen kann, wenn They Follows,
They Follow,
dazu kommt. Und das wollte ich nochmal als nebenher für die Lore nochmal erklären.
Also du meinst, es hat quasi schon Historie, hier über David Robert Mitchell nicht zu reden.
Eigentlich. Richtig. Okay. Ich glaube, wir sind die Ersten, die über ihn reden. Ich glaube, Anne Silverlake, da gab es den Podcast noch nicht, als er rauskam.
Okay, wollen wir abbrechen und über was anderes reden?
Ja, ich würde sagen, wir reden über It Follows, oder?
Ja, geil, ruf Simon an.
Er hat sicherlich Zeit dafür.
Ja, also, aber dementsprechend, meine Erwartungen waren, dass es irgendwie anders sein wird, als der Trailer versprochen hat. Also ich dachte, vielleicht gibt es da noch irgendeine zusätzliche Komponente. Ich glaube, die Begründung, der Regisseur findet Dinos einfach geil und wollte einen Dino-Film machen, erklärt dann doch relativ, wie es am Ende geworden ist.
Total. Das ergibt Sinn. Ja, kurz eben nochmal die Straight Facts. Kinostart habe ich gerade ja schon erwähnt. 13. August hier in Deutschland und ich glaube auch weltweit müsste er dann rauskommen. Der Robert Mitchell, 100 knackige Minuten, also recht kurzweilig, muss man auch sagen. Und er hat auch ein bekanntes Leinwandpärchen auch mit dabei als Vater und Mutter einer vierköpfigen Familie mit Anne Hathaway und Ewan McGregor mit am Start. Menschen, die man noch kennen könnte, wäre PJ Byrne, den man allen voran noch aus Wolf of Wall Street noch kennt.
Aus und Countdown, den großartigen Horror-Klassiker, möchte ich fast sagen.
Und auch Final Destination 5 hat er ja auch noch mitgespielt.
Stimmt.
Der Typ, der in der Massage
ist. Stimmt, Massage. Ja. Genau. Ich hatte gerade irgendwie Restaurant im Kopf, aber das war nochmal was anderes.
Ganz genau. Ja, die Kinder nochmal, Macy Stella spielt zum Beispiel in The Man I Love mit, also von Ira Sachs.
Ach, der Film, der in Cannes gelaufen ist.
Genau, und My Old Ass von Megan Park.
Ah ja, da mit Aubrey Plaza, glaube ich. Ne?
Und der Christian Connery, auch recht überall eigentlich, also wirklich Frankenstein, Beautiful Boy, Venom, The Monkey, also immer Kinderdarsteller in allen möglichen.
In Venom.
Genau, und zu Anne Hathaway und Hugh McGregor.
Kennt man die irgendwo her? Hat man die schon mal gesehen?
Ich glaube nicht. Die Unbekannten, die sind unbekannt als wir beide.
Weiß ich nicht, ob ich damit gehen würde. Anne Hathaway ja alleine in ihrem vierten Film dieses Jahr.
Genau, wir haben ja dieses Jahr schon Der Teufel trägt Prada 2 gesehen. Aha. Wir haben Mother Mary gesehen. Korrekt. Wir haben Odyssey gesehen.
Das ist wahr.
Und wir haben jetzt The End of Oak Street.
Ja, also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass sie faul war.
Genau. Hugh McGregor, da mussten wir beide noch etwas länger überlegen, was so zuletzt bei ihm anstand. Was hast du so für ihn rausgefunden?
Ja, es waren so ein paar kleinere Titel. Zum Beispiel dieser Mother Couch, bei dem ich weiß, dass der mal so ein Running Gag auf Film-Twitter war. Und mit Running Gag meine ich, es haben wahrscheinlich zwei Leute darüber geredet. Irgendwie so ein relativ kleiner Indie-Film, der, glaube ich, mal auf irgendeinem Festival Premiere hat und einfach weird klang. Und der letzte richtige namhafte Film, an dem er mitgewirkt hat, müsste tatsächlich Guillermo del Toros Pinocchio gewesen sein.
Das
ja jetzt auch schon 4 Jahre her ist.
Genau. Ansonsten ein Gentleman in Moskau, die Kenobi-Serie, Halston, das ist diese Mode-Serie, von der ich erzählt hatte, die auf Disney lief. Genau, und dann hast du eigentlich auch schon dann Raymond und Ray gab es noch als Streaming-Titel damals. Das war ja auch so Covid-Projekt.
Ja.
Und dann schon Birds of Prey.
Ja, genau. Ja, meinte ich ja eben gerade so zu dir. Ich fand es eigentlich schade. Es gab ja einen gewissen Zeitpunkt, wo man dachte, The McGregorsons is upon us, ne, als er eben Birds of Prey gemacht hat, Dr. Sleep ja zum Beispiel auch, den ich ja sehr, sehr gerne mag.
Genau, T2, also Trainspotting.
Genau, damit ging es ja so ein bisschen
Christopher Robin.
Oh ja, einfach hübsch.
Genau, Fargo, wie gesagt, der Hauptdarsteller gewesen. Genau. Schön und das Biest hat er auch noch mitgespielt.
Stimmt, da war er entweder der Leuchter, er muss der Leuchter gewesen sein, Lumière.
Ja.
Ja, aber dann jetzt irgendwie so ein kleines Loch. Also ich meine, vielleicht hat es ja irgendwie schöne Gründe, vielleicht ist er irgendwie nochmal Vater geworden oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht hat er auch einfach genug Geld verdient, dass er sagt, ich mache das jetzt nur noch aus Jux.
Ich glaube, die Tantiemen aus Star Wars füttern ihn auf jeden Fall, glaube ich, durch.
Ja, gut, er hat natürlich, da hast du auch vollkommen recht, er hat ja nichts gemacht. Ne? Also Kenobi ist er jetzt auch
und,
nicht.
Und auch dieses Jahr die Maul-Serie ist ja auch noch, hat er auch noch eine Voice-Acting als Obi-Wan natürlich, weil das ja immer noch im Universum spielt.
Ich dachte kurz, du meinst Mall im Sinne von Einkaufszentrum. Ich war so, hä, was ist denn das schon wieder?
Star Wars Mall-Serie, die gab es ja noch, die animierte.
Star Wars Einkaufszentrum, ja.
Shadow Lord. Das ist so ein Plattenladen, in dem er arbeitet.
Ja, cool. Da spricht er mit.
Ja.
Ja, aber definitiv, da muss man ein bisschen weiter zurückdenken, was ich eigentlich schade finde, denn ich mag Hugh McGregor sehr, sehr gerne.
Ich auch. Also das ist immer noch ein Teil der Schauspieler und vor allen Dingen auch immer eigentlich einer, der abliefert.
Absolut. Das kann man, glaube ich, nicht leugnen. Es gibt einige sehr, sehr geile Rollen. Natürlich, also wie gesagt, Dr. Sleep ist, glaube ich, so seine letzte wirklich exzellente Rolle, aber er hat ja Trainspotting 1 und 2, ist er super. Shallow Grave hat mir sehr gut von ihm gefallen.
Nicht zu vergessen das Meisterwerk Stay.
Ja, Michael Bay's Die Insel. Er hat ja doch schon einiges gemacht.
Big Fish.
Genau, wir haben ihn beide dieses Jahr, ich im Kino, du zu Hause in Down with Love von Peyton Reed gesehen, wo er natürlich so diese Schönlingsrolle spielt, die er ja, also ist immer noch ein hübscher Mann, aber ich glaube vor 20 Jahren konnte der die, glaube ich, so gut spielen wie kein anderer. Das ist schon ein sehr, sehr cooler Typ. Und wie gesagt, Anne Hathaway hat dieses Jahr zumindest von der Auswahl der Projekte her, ich meine, Mother Mary war jetzt kein Riesenerfolg, aber ich glaube, arm wird sie dieses Jahr auch nicht geworden
sein.
Nö,
sie casht den Check auf jeden Fall ein. Allein mit Odyssey jetzt beispielsweise wird sie bestimmt ihre Beteiligung auch wahrscheinlich irgendwo noch mit dabei haben.
Wahrscheinlich eine Oscar-Nominierung haben, wenn die Season rum ist. Mindestens.
Ja, Mother Mary wird sie sicherlich ein bisschen Geld mitgenommen haben, auch wenn es eher so nach Passion-Projekt war. Und Teufel trägt Prada, um überhaupt die Crew hinzubiegen, ist eh das meiste an die Darsteller hingegangen, weil der Film sieht nicht so aus, als ob da irgendwie was anderes ausgegeben wurde.
Cent für ausgegeben worden wäre.
Deswegen.
Ja, und ich glaube, wenn du in einem Jahr Teufel trägt Prada und Odyssey gemacht hast, dann hast du auch die Möglichkeit, ein Passion-Projekt zu machen, für das du jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Geld zugeschissen hast.
Wobei Mother Mary jetzt natürlich auch ein 10-jähriges Projekt war. Also das war, glaube ich, noch zu einer Zeit, in der sie wahrscheinlich gar nicht so gefragt war tatsächlich als Darstellerin. Ich glaube, da war mal so eine längere Pause auch mal zwischen
10 gewesen. 10 Jahre war also auf jeden Fall nach ihrem Oscarsieg, so um Interstellar rum. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich könnte das jetzt nochmal nachprüfen, ob es da eine Gap gab auf jeden Fall. Aber ich meine, es gab mal so eine Zeit, in der Anne Hathaway, glaube ich, nicht so präsent auf jeden Fall auf der Kinoleinwand war.
Ja, aber jetzt haben wir sie ja im Duo.
Wie gesagt, schon 4-mal jetzt.
Ja, genau. Ja, das sowieso. Also dieses Jahr hat sie auf jeden Fall gezeigt, dass sie noch nicht ganz verschwunden ist. Und es sei ihr auch gegönnt. Ich mag sie auch sehr, sehr gerne. Hat natürlich auch sehr geile Rollen gespielt. Wie gesagt, dieses Jahr hat sie mich jetzt noch nicht so abgeholt. Bis heute vielleicht, wer weiß.
Ja, der hat jetzt auch so eine durchaus interessante Vita jetzt, weil sie halt auch natürlich immer so jetzt umher wandelt zwischen jüngeren, mysteriöseren Rollen, aber auch gleichzeitig jetzt so die Mutterrollen jetzt auch immer mehr einnimmt. Ja. Ne? Also jetzt auch so Sachen wie Armageddon Time beispielsweise.
Stimmt, ja.
Eileen, She Came to Me. Auch zum Beispiel diese ganzen Sachen wie Dark Waters, wo sie nur mitgespielt hat. Ocean's 8 gab es ja auch noch.
Du sagst da Sachen, ne? Das sind ja alles Filme, die je existiert haben.
Aber was meine ich ja? Es waren ja alles nie so krass große Hits, wo sie jetzt mitgespielt hat. Das meine ich so, die war irgendwo da, aber auch wiederum irgendwie nicht im kulturellen Gedächtnis.
Hat sie diesen Serenity-Film mit McConaughey gemacht oder ist das jemand anderes? Ich habe es gerade nicht mehr ganz genau im Kopf. Diesen ganz, ganz weirden Film, wo Jeremy Strong auch mitspielt.
Im Netz der Versuchung heißt er auf Deutsch.
Ja, genau.
Der hat nicht mal einen Wikipedia-Artikel, der Film.
Ja, schade. Das war ein toller Film.
Ja. Oder der Hustle mit Glam Girls, hinreißend verdorben.
Ja, mein Gott.
Ja, aber genug zu den Filmografien der beiden. Das spielt er hier eher jetzt eine zweite Geige. Die große Frage ist jetzt natürlich, wir haben noch nicht über den Film geredet auf dem Nachhauseweg. Wir sind jetzt recht frisch aus der PV raus und wir veröffentlichen, wie gesagt, jetzt kurz nach Ablauf des Embargos diese Folge. Yay or nay? Schon mal vorab, bevor wir dann ins Detail gehen.
Jain, wie? Also, ich glaube, es gibt durchaus einiges, was man an dem Film sehr mögen kann. Aber insgesamt hat er mich dann doch an einigen Stellen sehr ratlos zurückgelassen. Ist natürlich überhaupt kein Commitment. Also mit 100 Minuten hast du da, glaube ich, nicht viel. Du sitzt denn auf einer Probacard, ne? Aber es gab doch, und ich glaube, wenn wir gleich in die Diskussion einsteigen, gerade wenn wir anfangen sollten, über Spoiler zu reden, gibt es doch einige Sachen, bei denen ich mal mit der Faust auf den Tisch hauen muss und sagen muss, so geht das aber nicht. David Robert, Buddy.
Okay, ich fühl ähnlich, was das angeht. Mhm. Ich muss sagen, es gibt ein paar Sachen, die mich überrascht haben, die ich so nicht erwartet habe. Sowohl optisch als auch inhaltlich, aber auch diese Entscheidung, die auch mit Sachen, die ich nicht erwartet habe, auch natürlich zusammenhängen. Aber dazu kommen wir gleich. Kurze Einordnung natürlich, worum geht's in dem Film? Wir lernen die Familie Platt kennen, an einem sonnigen Wochenende in ihrer Nachbarschaft innerhalb der Oak Street. Und ja, feiern kleines Fest. Du merkst, Mutter, Vater haben so ein bisschen Stress. Vater ist so ein bisschen auf Jobsuche und hält sich ein bisschen mit Nebenjobs über Wasser. Es läuft nicht so rund, die Kinder merken es. Da herrscht ein bisschen dicke Luft. Dann plötzlich erscheint immer mal wieder so ein Licht. Und man merkt, es gibt so kleine Veränderungen in der Straße. Sei es eine Blume, die sehr groß wächst auf einmal. Auf einmal hört man irgendwie Creature, so Kreaturen vielleicht, und hört was rascheln in den Büschen. Und dann stellt sich eines Tages heraus, oh, die ganze Straße, dieser ganze Ort ist in der prähistorischen Zeit gelandet.
Wer kennt es nicht? Ganz normaler Dienstag.
Ja, das ist basically das Ding. Und dann ist es quasi so ein bisschen wie eine, ja, Zombie-Apokalypse, jetzt geht es halt für alle so ein bisschen ums Überleben und irgendwie zu surviven, während drumherum halt irgendwelche Omnivore und Carnivore-Dinosaurier umherlaufen und mit der Umgebung interagieren.
Ja, genau. Also du weißt halt, die Armee wird nicht kommen, weil wir sind gerade ein paar Millionen Jahre zurückgegangen. Es gibt keine Hilfe von außerhalb und natürlich auch das Ding, es gibt Theorien in diesem Film, wie die Zeitreise funktioniert, aber logischerweise, die Figuren sind diese Zeitreise ja nicht bewusst eingegangen, die sind ja nicht in eine Zeitmaschine oder so gestiegen. Die Frage ist natürlich auch immer, kommen wir überhaupt nach Hause?
Genau,
gibt es überhaupt
einen
Weg? Eine Möglichkeit? Ne? Ja.
Genau, und das versucht man währenddessen mit der Familie auch herauszufinden, die zwischen halt Survival und zwischen halt Lösungssuche irgendwo hin und her schwankt.
Genau, knackige 100 Minuten, wie gesagt. Und natürlich nimmt der Film sich da auch ein bisschen Zeit, Charakterdrama zu erzählen. Nicht nur mit dem Elternpaar, sondern eben auch die Kinder bekommen alle so ihre eigenen kleinen Geschichten. Und er nimmt sich da schon auf jeden Fall ein bisschen was vor. Es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, ach, da habe ich jetzt im Grunde gerade gar keinen Film gesehen.
Mhm. Das wäre auch direkt die erste Einstiegsfrage. Wie findest du, dass der Film sich eben schon seine 20 Minuten Zeit nimmt, um die Familienkonstellation zu etablieren und auch generell den Ort, diese Nachbarschaft schon mal ein bisschen zu charakterisieren zu lassen, dass du ein paar Nachbarn hier und da auch kriegst, die immer mal wieder vielleicht zurückkommen und ja, so ein Gefühl für den Ort bekommst?
Du kannst halt mit der Prämisse, wenn es dann erstmal passiert ist, ne, wenn du erstmal in der Vergangenheit bist, kannst du ja gar nicht so krass viel machen. Darum denke ich mir halt, soll er sich die Zeit ruhig nehmen? Ich meine, 20 Minuten sind immer noch ein Fünftel des ganzen Films dann. Wenn er sich die nimmt, du hast ja auch dieses Mystery-Element, ne, wie du eben sagst, die Pflanze, die so auffällig ist, was eben daran liegt, dass die Gattung einfach schon seit Jahren überhaupt nicht, also ausgestorben ist im Grunde.
Mhm.
Du hast deine Mysteries, das ist alles so ein bisschen atmosphärisch, es hat natürlich krasse 80er-Jahre-Vibes, ne? Also der Film ist natürlich eine totale, stilistisch und inhaltlich eine totale Anlehnung an 80er-Jahre-Kino, auch im Sinne von einem Steven Spielberg, ich meine Jurassic Park ist nicht 80er-Jahre.
Er spielt auch im Jahr 82.
Genau. Und da ist es natürlich so, dass diese etwas langsamere Erzählart natürlich auch total reinpasst. Ne? Es ist halt kein Hoppla-die-Hopp-Blockbuster, wie wir ihn heute sehen, sondern nimmt sich da am Anfang ein bisschen die Zeit, weil er eben halt auch mit der Zeit ein bisschen haushalten muss. Weil sobald du erstmal in der Welt bist, klar, du kannst verschiedene Dinosauriergattungen bewundern, aber du hast ein sehr limitiertes Set natürlich.
Total.
Weil alle Figuren, die mitgerissen werden, werden mitgerissen, aber da kommt ja nichts mehr dazu.
Nö, genau. Das Ding ist ja auch, du hast, glaube ich, zweierlei Rahmen, mit dem man es betrachten kann. Zum einen erstmal, man sieht natürlich, dass es eine J.J. Abrams-Produktion natürlich ist. Mhm. Bad Robot ist ja auch dran beteiligt.
Exakt.
Natürlich, er ist ja der Mann, der, ich möchte nicht gemeinsam, aber ich sage, der die Stiefel von Steven Spielberg gerne poliert, um es mal so zu sagen, und auch immer sehr gern versucht, Spielberg ins Kino nochmal auf seine eigene Art und Weise zu bringen. Und ich glaube, das Drehbuch kommt so der ganzen Sache sehr nah. Und natürlich, die andere Betrachtung ist natürlich, du willst einen Familienfilm erzählen mit Abenteuerelementen.
Ja.
Das ist etwas, das, glaube ich, immer noch Hollywood versucht nachzujagen, weil sie nicht mehr ganz diese Magie capturen können von früher. Weil es natürlich auch einfach vielleicht von Look und von der Erzählästhetik und des Tempos auch vielleicht gar nicht mehr so zeitgemäß auch daherkommt. Weil wir auch natürlich auch ganz andere Familien auch mittlerweile haben und die Konstruktion von der heilen, vierköpfigen Familie auch halt ein veraltetes Modell ist, was auch eine Darstellung ist. Und Es gibt halt nicht mehr die klassische atomare Familie.
Ja, das Leben hat sich in 40 Jahren oder über 40 Jahren hat sich ja auch extrem verändert. Sehgewohnheiten haben sich verändert. Auch die Art und Weise, wie Menschen aussehen, wie Menschen sich ausdrücken, wie Menschen reden. Das ist ja alles nicht mehr so wie früher. Mhm. Und klar, früher gab es sehr, sehr geile Dinge, sehr geile Arten und Weisen, wie Filme erzählt werden konnten. Ich verstehe total den Willen, daran anzuspielen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich fand, der Film ist da streckenweise vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Ich glaube, mein größtes Problem, was er auf einer Erzählebene mit sich bringt, ist halt einfach, dass die Storylines der einzelnen Familienteile halt nicht gut sind. Mhm, also ich gehe noch am meisten, glaube ich, noch mit McGregor, was er im Film versucht zu beweisen, weil du halt für ihn so eine erster Versager, so ein bisschen, weil er seinen Job verloren hat und glaubt, er ist nicht mehr gut genug. Und du hast dann diese klassische, ich kann noch irgendwie dieser Held sein innerhalb der Geschichte.
Ja, vor allem der Hauptstreitpunkt von Anne Hathaway und ihm ist ja die ganze Zeit eigentlich, er ist jemand, der so ist, ja, das klappt schon irgendwie, das wird schon alles gut. Und sie meint halt immer, ja, aber du gehst damit eigentlich nur dem Problem aus dem Weg. Du versuchst immer, gar nicht erst über das Problem nachzudenken, damit sich es dann von alleine löst. Und das kann funktionieren, aber eben nicht immer.
Er wird halt hier jetzt zum Handeln gezwungen.
Ja.
Genau, in dem Moment. Und ich glaube, das ist die Storyline, mit der man, glaube ich, noch am meisten mitgehen kann, weil ich finde, mit dem Sohn machst du relativ wenig, weil der hat halt einen Bully, der ihn verfolgt. Ja. Der hat halt seinen Pfeil und Bogen, der früh eingeführt wird. Seine Freunde siehst du ja auch danach nie wieder.
Ja, das stimmt.
Da passiert halt nicht viel, finde ich. Und auch man könnte es als subversiv bezeichnen, dass halt eine vermeintliche Love Interest, die er rettet, er von seiner Schwester dann gerettet wird und die Schwester dann anfängt, eine Beziehung aufzubauen.
Ja.
Ne, das könnte man jetzt auf Drehbuchebene als kleineren Twist, sag ich mal so, mit einnehmen, der aber jetzt auch nicht viel mehr hergibt, außer das, was du optisch halt klar kommuniziert bekommst.
Genau, es ist halt irgendwie auch eher dabei, um dabei zu sein. Ich glaube, dass da so ein bisschen, das war einer der Brüche mit den 80er Jahren, die bewusst eingebaut werden sollten, mit so einem kleinen Augenzwinkern. Aber ja, ohne jetzt das Ende vorwegnehmen zu wollen, aber ich glaube, dass diese Beziehung nur der Subversion wegen existiert und nicht wirklich, weil du damit was erzählen wolltest.
Ja, charakterlich. Du lernst ja auch über dieses Mädchen relativ wenig. Du lernst sie eigentlich nicht kennen. Sie ist also Mittel zum Zweck.
Lernst du ihren Musikgeschmack kennen auf jeden Fall?
Sie ist eine Mechanik letzten Endes, die klar zu erkennen ist, aber auch hier halt einfach nicht gut eingesetzt wird.
Ja, aber also was ich eben mit übers Ziel hinausgeschossen meinte, war tatsächlich auch sowas wie ein Film aus den 80ern. Ne? Wir stellen uns jetzt einen 80er-Jahre-Film vor. Der ist zu dem Zeitpunkt, zu dem er gedreht wird, spielt er natürlich in der Gegenwart. Ne? Also zumindest die in den 80ern spielen natürlich, während du ihn drehst, spielt er in der Gegenwart. Darum hat ein Film aus den 80ern nicht die ganze Zeit das Bedürfnis, dir sagen zu müssen, ach guck mal, das hier sind doch die 80er. Sondern es ist per Definition gegeben, weil du einfach das Leben von heute einfängst. Genau wie du, wenn du einen Film über das Jahr 2026 machst, du wirst es schon erkennen, weil du siehst Leute mit Handy in der Hand, du siehst Leute vielleicht KI verwenden, du siehst Leute bestimmte Autos fahren, etc. pp.
Und Typen im Podcast, genau, die halt über Filme reden.
Zwei Idioten mit Podcasts, die ihre ungefragte Meinung zu Filmen wiedergeben. Aber dieser Film und generell viele Filme, die so dieses Period-Piece 80er-Jahre-Nostalgie-Setting abgreifen wollen, sind halt darauf bedacht, dir in jedem Shot unmissverständlich klar zu machen, in welchem Jahr wir gerade sind. Es gibt eine Szene am Anfang des Films, wie die ganze Familie kurz vorm Einschlafen zeigt und wirklich jeder von denen macht irgendwas 80er-Jahre-mäßiges.
Mhm. Ja, du hast halt verschiedene Poster im Hintergrund, ganz klare Referenzen darauf von Sachen, die populär waren.
Ja,
es ist natürlich,
das Fernsehprogramm.
Es ist natürlich post Stranger Things World, wo natürlich die Retromanie einsetzt und wir alle natürlich uns nach eben diesen Zeiten auch im Kino natürlich auch sehen. Ne?
Ja.
Für viele für uns jetzt nicht, weil wir nicht damit groß geworden sind, aber unsere Kindheit im Fernsehen ist natürlich daran geprägt. Wir sind natürlich, viele von uns sind eben in den 80ern mit dem 80ern Blockbuster groß geworden, wo du halt noch die solide Vermischung von Kreativität mit praktischen Effekten, mit Farben dabei hast und alles irgendwie nicht so ganz seelenlos wirkt. Zwar auch natürlich irgendwann mal überproduziert und irgendwann mal auch aufs Fließband geklatscht, natürlich mit Sequels und allem drum und dran.
Mein Gott.
Ja. Aber es wirkt dann halt irgendwie alles nochmal eine Ecke lebendiger und haptischer. Und es hat halt natürlich noch eine nostalgische Verklärung dahinter, dass man halt die Sachen, die dort erzählt werden, auch einfach alltäglicher auch noch vereinbaren, was halt heute vielleicht gerade für ein jüngeres Publikum immer natürlich irgendwo auch befremdlich wirken könnte.
Ja, absolut. Und es ist halt, ich finde, mit dieser krampfhaften Reminiszenz, es ist immer möglich, da einen Schritt zu weit zu gehen. Und ich finde, der Film geht einen Schritt zu weit. Ich finde, es wirkt alles so ein bisschen wie eine Verkleidung. Also ich finde, es wirkt nicht wie, das hier ist jetzt ein echter 80er-Jahre-Style-Film, sondern es ist, der Film schreit dich quasi die ganze Zeit an. Guck mal hier, 80er, hör mal die Musik. Michael Giacchino hat sein Bestes gegeben, einen Abenteuer 80er-Jahre-Soundtrack nachzumachen. Und das hat er auch gut gemacht, aber es wirkt halt wie, es wirkt nicht wie ein Soundtrack, der in den 80ern komponiert worden, wurde, sondern es wirkt wie ein Soundtrack, der, der die Tropen kennt. Genau, Pastiche ist eigentlich der perfekte Begriff. Also es ist eine schwierige Aufgabe, was zu machen, was sich ehrlich nostalgisch anhört und nicht berechnend nostalgisch. Ich finde, dem Film gelingt es leider nicht an allen Stellen.
Genau. Um mal positiv das hervorzuheben, was für dich gelingt in der Form von ja, Retrobarkeit, nenne ich das mal.
Ich finde, dass der Film auf jeden Fall, was ja eigentlich bei beiden Projekten vorher auch schon der Fall war, ich finde, dass der Film handwerklich gut gemacht ist. Ich finde, der ist gut eingefangen. Solide Kameraarbeit und vor allem auch Kameraarbeit, bei der irgendwie das ganze Bild genutzt wird. Du hast viele Szenen, wo sich Sachen auch im Hintergrund abspielen. Fast dann ein bisschen zu viel irgendwann schon, im Sinne von, es ist zweimal ein relativ ähnliches Szenario, aber zumindest das ganze Bild wird genutzt. Du hast sehr fließende Kamerabewegungen, auch sehr Spielbergian im Sinne von,
ja.
Der ein Setpiece zum Beispiel, wo Figuren über eine Straße, also nicht über die Straße im Sinne von überqueren, sondern sie laufen über die Straße und werden verfolgt. Und die Kamera schwingt quasi immer von einer Figur zur nächsten, die dann der Fokus des Verfolgers wird. Und das ist gut gelöst, das ist gut gestaged, gut eingefangen.
Und ich glaube, auch wenn du jetzt eben nicht die Vertreter kennst, die das häufiger nutzen, kommt das auch, glaube ich, auch ganz gut und dynamisch für den normalen Zuschauer auch gut rüber.
Ja,
es ist halt Spielberg natürlich, weil du weißt ja immer wieder, dass die Perspektive kurz wechselt und die Kamera einmal nach unten gleitet und dann dieselbe Sequenz aus einer anderen Perspektive betrachtet. So entsteht natürlich eine fließende Dynamik und auch interessante Form von Blocking halt, die dazu reinkommt. Und das zieht er eigentlich recht stringent durch und bleibt auch da auf einem hohen Niveau auch unterwegs, was halt ihn auch schon mal im Vergleich zu anderen Blockbustern dieser Art einfach schon mal ein bisschen hervorheben sollte.
Besser als 65 auf jeden Fall.
Ja, oder Jurassic World. Da liegen schon Welten zwischen, was die Inszenierung angeht. Repetitiv wird er natürlich, weil eben irgendwann mal natürlich diese Shots von, wenn irgendwas im Hintergrund sich bewegt und dann irgendwann ins Bild mit reinkommt oder dadurch halt eine Gefahr angedeutet wird, es wiederholt sich und es fängt halt auch irgendwann mal eine gewisse Eintönigkeit dann auch ein, weil du merkst, okay, irgendwann wirken die Ideen dann auch sehr begrenzt dann in dem Rahmen.
Ja. Du kannst ja auch nicht so viel damit machen, meinte ich ja eben gerade schon. Und
das selbst auch in 100 Minuten merkt man dann irgendwie die Limitation davon.
Ja, also wie gesagt, ich fand ihn grundsätzlich nie langweilig. Ich fand nicht immer jede Entscheidung spannend, aber ich fand, dass er jetzt nicht irgendwie, der ist mir jetzt nicht auf die Nerven gegangen oder so. Und ich dachte mir nicht, oh Gott, jetzt ende doch endlich, weil er eigentlich ganz gut durchführt.
Ja.
Die Einführung ist, wie gesagt, ja auch ungefähr ein Fünftel, würde ich sagen, da ist schon.
Der hat schon ein solides Pacing, also er ist vom Tempo her, es passiert ständig was. Mhm. Er ist dynamisch genug aufgrund seiner Form, wie er die Kamera bewegt. Ob du mit den Charakteren natürlich durch die Situation gebunden mitfühlst, ist jedem selbst überlassen. Ich hatte da so meine Schwierigkeiten mit, bin ich ehrlich.
Ja.
Nächste Frage wäre natürlich, die sich dann stellt, wie findest du die Dinos insgesamt? Weil hier natürlich, der Film ist, also das Werk ist natürlich sehr auf Film gedreht worden, natürlich soll klassischer sein. Hier hast du natürlich jetzt nicht das große Spiel mit Animatronics oder sonstiges, sondern du spielst natürlich schon mit Spezialeffekten.
Es sind auf jeden Fall computergenerierte Dinos. da muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Ja. Dass, also ich weiß nicht, ob es zu 100% so ist, weil es auch ein paar Shots gibt,
ja,
wo definitiv auch fast schon wieder ein bisschen Spielbergian halt damit gespielt wird, dass du nicht alles siehst, sondern nur gewisse Körperteile,
genau,
und sowas, was natürlich schon auch irgendwie baubar ist. Aber spätestens, wenn dann die ganzen Viecher da rumkreuchen, sich durchs Bild bewegen, spätestens da arbeitest du natürlich viel mit Computereffekten, und ich sage, das funktioniert an einigen Stellen ganz gut. Generell bei den kleineren Sauriern hatte ich eigentlich nie Probleme, oder bei denen, die sich wenig bewegen.
Wie bei diesen Schildkröten beispielsweise.
Ganz genau, die Schildkröten sahen super aus. Die waren ziemlich fehlerfreier Effekt, würde ich fast sagen. Gerade die Dinos, die sich ein bisschen schneller bewegen müssen, sowas wie Raptoren oder so. Ich weiß nicht genau, ob es Raptoren sein sollen, weil natürlich die Dinos in diesem Film, ich glaube, die sind ein bisschen, die sollen wahrscheinlich so ein bisschen wissenschaftlich genauer sein. Die haben ja Federn und sowas.
Ja, diese mehr Chicken auf jeden Fall.
Genau. Und da, wenn es Raptoren sind, die sind dann an einigen Stellen. Es gibt einen Shot, wo du wirklich wo die Kamera aus der Vogelperspektive über die Stadt gleitet und du siehst, wie so Leute auf der Straße von Raptoren weggesnackt werden. Und das sind keine guten Effekte.
Genau, da siehst du natürlich auch wieder das klassische Interagieren mit Menschen oder mit vermeintlichen Menschen, weil es können auch, glaube ich, einige CG-Körper gewesen sein, die da genutzt wurden. Da merkst du, dass da eine gewisse Künstlichkeit halt sehr krass hervorsticht.
Ja, gerade, wie gesagt, bei Bewegungen hast du natürlich auch immer das Problem. Ich würde sagen, als Standbilder sieht wirklich das meiste in dem Film gut aus. Es gibt einen Shot von Anne Hathaway auf einem Dach, wo ich so ein bisschen war, okay, das ist jetzt so ein bisschen Black Widow-mäßiger Greenscreen wahrscheinlich, weil du natürlich auch viel Rauch hast, was es ja immer so ein bisschen hässlicher macht. Als Standbild funktioniert das, glaube ich, alles recht gut, aber sobald Bewegung im Spiel ist, ist natürlich auch Schwerkraft im Spiel. Und wenn Figuren sich zu smooth bewegen, zu leicht wirken, das kann einen alles rausholen.
Ja, es sind Kinderkrankheiten, die viele Filme auch einfach verzeichnen. Also da ist der Film keine Ausnahme, was das angeht.
Selbst die Avatar-Filme mit ihren State-of-the-Art-Effekten fallen für mich vollkommen zusammen, sobald sich da irgendwas bewegt.
Und der Klassiker natürlich, wenn du vor etwas wegrennst, du merkst halt irgendwie, dass da gewisse Tempo aneinanderreihungen sind, die nicht ganz aufgehen. Ja. Und ich bin immer auch voll überzeugt, dass die Menschen auch immer viel zu langsam natürlich auch in den Film einfach rennen. Und es sieht halt leider immer sehr unnatürlich aus.
Die allererste Szene, in der Hugh McGregor, wie gesagt, ich glaube, es soll ein Raptor sein, auf jeden Fall vor dem flüchtet, da denke ich mir so, es gibt mehrere Stellen, an denen er einfach de facto gestorben wäre, weil die Viecher, ich glaube, manche Leute checken gar nicht, wie schnell sich diese Viecher bewegen, aber das sind wahrscheinlich auch die Leute, die sagen, ich könnte ein Wettrennen gegen einen Geparden gewinnen.
Ja, viele checken auch nicht, wie schnell 30 km/h sind, wenn man als Mensch das rennt.
Ja, ja. Ich würde aber sagen, für das, was der Film ist, ich weiß jetzt nicht, was er für ein Budget gehabt hat, aber
das überprüfe ich.
Ich finde schon, dass es durchaus wertig aussieht, auch wenn jetzt nicht jeder Effekt gleich gut ist. Was mir schon wieder ein bisschen bitter aufgestoßen ist oder sauer aufgestoßen ist, ist das CG-Blut, das du in dem Film hast.
85 Millionen.
Okay, das ist deutlich mehr.
Ist ein Mid-Budget-Film.
Deutlich mehr, als ich gedacht hätte. Ja, aber es sieht trotzdem auch, dafür sieht es noch okay aus, aber
ich meine, wie gesagt, die schlimmsten CGI-Effekte erleben ja einen viel teureren Film, muss man ehrlicherweise zugeben.
Da hast du natürlich auch vollkommen recht. Es gibt einen Effekt im späteren Verlauf des Films mit einem fehlenden Körperteil, der wirklich schlecht aussah. Also generell CG-Blut in dem Film, weiß ich nicht. Wenn ihr schon ein 80er-Jahre-Retro-Ding macht, dann legt doch eine kleine Blutpumpe. Mein Gott, das ist, also Kunstblut ist, glaube ich, nicht das teuerste an so einer Produktion.
Ich weiß genau, glaube ich, die zwei Momente, die klar da negativ rausstechen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, ich würde schon fast sagen, wir müssen eigentlich auch jetzt erzählerisch in den Spoiler-Teil gehen, weil, ich sag mal so, optisch haben wir eigentlich alles abgearbeitet, was du da abarbeiten kannst. Wie gesagt, um jetzt auch nicht zu viel im Nicht-Spoiler-Teil zu erwähnen. Würde ich sagen, ich gehe jetzt meinen Spoiler-Teil, damit wir auch genau auf diese Szene auch nochmal eingehen können, um halt richtig drüber zu reden. Deswegen für die Leute, die den Film natürlich gucken wollen, ihr merkt, wir sind beide so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt gute Parts, es gibt Parts, die weniger gelungen sind. Mixed Bag für uns, und das werden wir gleich auch nochmal ein bisschen rausstechen, warum vielleicht auch gerade eher Mixed Bag negativeren Part und nicht im positiveren.
Okay.
Genau, deswegen Spoiler, 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 Spoiler hier ab sofort. Unser Spoiler-Teil fängt jetzt an. Fang an.
Bruce Willis war die ganze Zeit tot.
Ja.
Ja, okay. Also, die Szene, in der Ewan McGregors Figur stirbt.
Das ist übrigens kein Scherz.
Ach so, das ist kein Scherz, ja. Ihm wird ja von dem T-Rex erst das Bein abgebissen. Der T-Rex zieht ihn am Bein hoch, schmeißt ihn so hin. Er fliegt dann durch die Luft, landet auf dem Boden. Ich denke mal, bevor er auf dem Boden landet, ist er eine CG-Puppe.
Ja.
Und dann, sobald er liegt, der Übergang ist auch ein bisschen merkwürdig, meine ich. Darum glaube ich, dass es so gemacht wurde. Sobald er liegt, ist er dann echt. Sein Bein stumpf blutet. Und
das Bein war aber noch dran anscheinend.
Ist das Bein noch
dran? Ich glaube, dann siehst du noch eine Einstellung, wo das halt eigentlich hier nur quasi hier im Kniebereich durchtrennt ist.
Ah, okay. Das kann durchaus sein. Das ging dann doch ein bisschen schneller, als mir lieb gewesen.
Naja, weil ich bin auch kurz aufgesprungen und habe gedacht, oh, okay.
Es kommt natürlich auch sehr aus dem Nichts. Ne? Also ich habe persönlich damit gerechnet, dass diese ganze Familie wieder nach Hause schafft, irgendwie im Rahmen dessen, was für ein Film es ist. Darum war ich da tatsächlich ein bisschen überrascht auch. Genau, und dann wird er halt gemanscht. Ne? Also,
dann wird er wird gnadenlos gefressen und ich muss sagen, rein von der Erzählung her war es ein überraschender Moment für mich und ich habe gedacht, jetzt abseits wie das Blut etc. in dem Moment aussah, habe ich gedacht so, oh, okay, das ist mal eine mutige Entscheidung gerade.
Retrospektiv ergibt es total Sinn, weil du ja vorher diese Szene hast, in der Anne Hathaway das Foto von ihm macht und natürlich, warum solltest du dir jetzt die Zeit nehmen für diese Fotoszene, wenn es nicht ist,
total.
Damit sie eine Erinnerung an ihn hat.
Ja, aber ich würde sagen, ich habe es tatsächlich jetzt in dem Moment danach nicht kommen sehen, weil ich so dachte, okay.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen on us. Also ich glaube, da haben wir wahrscheinlich ob der Uhrzeit oder so nicht ganz mitgedacht, weil
oder beziehungsweise im Moment, dass ihn vor zwei fickenden Dinos fotografiert.
Du hattest auf jeden Fall deutlich mehr Dino-Fix, als ich bisher überhaupt gesehen habe, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das hat mich so sehr abgelenkt, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe in dem Moment.
Ja, nachdenken ist aber auch schwierig. Wie gesagt, gerade um die Uhrzeit, wenn man schon länger wach ist. Ja, aber genau, die Figur stirbt, das ist auf jeden Fall ein Stück weit überraschend, so oder so, was für ein Film ist.
Er stirbt davor, während er seine Frau nochmal entscheidend retten kann natürlich, weil er sich halt quasi ein bisschen, nicht stumpfsinnig von Dino schmeißt, sondern ne, mit dem Sledgehammer halt, also mit dem Vorschlaghammer, draufhaut und dann sie rettet, dann natürlich komplett unaufmerksam ist und dann gemanscht wird.
Ja, muss ich auch sagen. Auch da ist es vielleicht wieder die menschliche Hybris oder vor allem auch die männliche Hybris. Ich weiß nicht, ob ich mir zutrauen würde, mit einem Vorschlaghammer einen Dinosaurierschädel zertrümmern zu können. Also da muss ich sagen, da ist Ewan auch ein bisschen selber schuld. Oder Greg, wie seine Figur heißt. Mac Greg.
Ja,
aber
MC Gregor.
MC Gregor, ja, MCG. Die Szene war auf jeden Fall eine, bei der ich mir dachte, okay, da war die Umsetzung dann doch nicht ganz da.
Die Idee mochte ich im Allgemeinen und ich glaube auch, wenn man es, wie gesagt, ich glaube gerade im Allgemeinpublikum, was jetzt nicht vielleicht direkt bemerkt, dass er sterben könnte das auf jeden Fall überraschen.
Ja, denke ich auch. Was dann ja aber natürlich, wenn wir direkt zum Ende kommen, so ein bisschen wieder rückgängig gemacht wird oder eigentlich total wieder rückgängig gemacht
komplett.
Wird. Und ich muss sagen, dass das für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Das Ende fand ich wirklich nicht gut.
Generell müssen wir sagen, es geht erstmal darum, dass wir das bevor er stirbt, natürlich ein Device quasi eingeführt wird. Also es gibt ja am Anfang dieses Licht, was quasi damit sagen kann, dass es ein Portal geben muss, direkt von Anfang an. Also du weißt das schon relativ früh, dass es ein Portal geben muss, woher diese ganze Dinosaurier kommen, warum der Ort an dem Ort ist, wo er ist am Ende. Und das entdecken Hathaway und Gregor auch schon kurz nach Mitte des Films tatsächlich. Und wir hätten die Chance gehabt, schon mal zu flüchten. Haben natürlich die Kinder aber nicht da, deswegen.
Ich finde, das wäre die perfekte Gelegenheit, die Kinder einfach in der Vergangenheit zu lassen. Ganz ehrlich, wenn du dich fragst, warum so eine Ehe gescheitert ist, da hast du die zwei perfekten Antworten.
Ja, möglicherweise. Aber auf jeden Fall, die hätten abhauen können und dann wär's schon vorbei eigentlich so quasi. Tun sie natürlich nicht. Wir müssen die Kinder holen und natürlich auch, wir das Portal finden, weil das Portal verschwindet anscheinend immer mal wieder. Es gibt kein
launisches Portal.
Ja, es gibt keine wirklichen Regeln, keine Definition, keine Struktur, warum, wieso und wie es funktioniert. Was auch ein bisschen schade ist, weil sie finden es ja, nachdem McGregor stirbt, nochmal das Portal. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Hathaway sagt, ja, wir müssen kurz mal gucken, in welchen Takt oder sowas das zurückkommt. Und es wird halt nicht mal getaktet oder sonstiges.
Ja.
Falls dich daran erinnerst.
Die ganze Szene ist ein bisschen weird. Also du merkst, dass die Szene sehr darauf aus ist, Spannung zu kreieren, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Weil Sie schließen auch vollkommen grundlos darauf, dass es eine gute Idee ist, hintereinander reinzuspringen und nicht
gemeinsam
zusammen.
Ja.
Wo ich mir denke, okay, vielleicht kann man das irgendwie rechtfertigen, dass die Bubble ist zu klein, es passen nicht alle rein, keine Ahnung. Und dann am Ende springen dann trotzdem alle zusammen rein.
Aber selbst das wäre ja ein viel spannenderer Moment gewesen, wenn du, keine Ahnung, zum Beispiel alle springen rein, die Kinder kommen rein, Hathaway ist noch zurück und die muss das jetzt nochmal machen.
Ja, voll.
Boom.
Ja. Stattdessen dann hast du natürlich die Kinder als, du könntest ein Kind schon mal vorschicken und das andere bleibt noch zurück oder so, weil, also du, die Kinder sind natürlich alles, wofür die in dem Film da ist, ist zu machen, dass...
Aber die sind ja gerettet, dann geht es ums eigene Leben und du hast ein verletztes Bein, du musst nochmal hoch, dann...
Der Sohn hat das verletzte Bein.
Ja, ja, aber ich meine, wenn sie jetzt alleine gewesen wäre und die Kinder wären jetzt schon über Bord und dann sie alleine als Heldin quasi mit ihrer Waffe, halb gebrochenem Bein, muss jetzt die Treppe nochmal hoch und dann die komischen Dinos, die da oben sind, kommen auf sie zu. Da hast du ja wenigstens so auf dem Papier zumindest eine gewisse Spannung, die sich halt entwickelt, weil die jetzt halt outnumbered ist und halt gucken muss, wie sie da
anders
jetzt
als
durchkommt.
Vorher, wo das Squad mit den drei verletzten Kindern und dem Hund quasi einen Winning-Vorteil hatte.
Du kannst immer mehr für Ablenkung sorgen.
Nein, du hast ja vollkommen recht. Also die ganze Szene ist halt sehr auf künstliche Spannung geschrieben und ergibt einfach nicht.
Und der Junge, wie er runterfällt und sowas, wir haben drüber gelacht, weil
das
es halt einfach, weil es sehr witzig aussieht und zum anderen einfach, weil du es vorher halt riechen kannst, wie es inszeniert ist, weil du denkst, okay, ja klar, die Bubble will verschwinden und der fällt runter, das wissen wir jetzt.
Ja.
Und weil es halt der Junge ist, über den kann man ja auch diesen Witz machen.
Ja, der Junge ist auch auf jeden Fall der schlechteste Schauspieler im ganzen Film. Was
bei seiner Erfahrung echt verwunderlich mittlerweile eigentlich.
Ja, also bestimmt, ne, wir sind ja wieder bei dem Thema Kinderschauspieler, sind ja selten selber schuld. Aber ich denke mir halt, wenn du, die Kinder sind halt nur als Devices in diesem Film. Die Kinder sind nur dafür da, damit die Eltern sich in dümmere Situationen begeben müssen, um ihre Kinder zu retten, die keinerlei Überleben
haben. Natürlich. Der Junge verschwindet, auch weil er seinen Hund sieht. Statt vielleicht bis zum Tagesanbruch zu warten, seinen Eltern zu sagen, ey, ich habe meinen Hund gesehen, vielleicht finden wir den noch, vielleicht kommt er zurück. Und wie der Hund auch nochmal zurückgeholt wird, ist auch halt komplett Drehbuch halt einfach wieder.
Genau. Da ist der Hund genau im richtigen Moment, rettet natürlich sein Herrchen.
Ja, das ist halt
Starbuck.
Starbuck, ja, die Battlestar Galactica-Referenz natürlich ist auch da.
Die Kaffee-Referenz meinst du?
Nein, es gibt,
ja.
Du hast die Serie nicht gesehen, ich muss es ja erklären, deswegen.
Alles gut. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, noch verheerender wird das Ende für mich, wenn sie dann wieder in der Gegenwart angekommen sind.
Ja.
Die ja eigentlich nicht die Gegenwart ist, sondern wir erfahren, es ist dann die Nacht der Zeitreise, die Nacht, in der die Straße zurückgebeamt wurde, aber nicht genau die Uhrzeit, sondern sie haben dann irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit und was sie machen ist, das ist tatsächlich irgendwo doch ein relativ cleverer Rückbezug, weil der Vater ist halt Pizzabote, liefert Pizza aus und sie retten ihn dann, indem sie eine Pizza bestellen.
Das ist tatsächlich so ein Ding, das würde man in den 80ern auch machen.
Genau.
Das ist so super krasser 80s-Drehbuchtrick.
Ja, aber das funktioniert ja auch.
Finde ich
das
auch.
Das hat
Find
mich jetzt
auch.
Weniger gestört. Ich meine, wir haben es natürlich beide kommen sehen.
Natürlich.
Aber halt nicht in dem Sinne, der Film will es ja auch nicht geheim halten, dass er es macht. Dafür ist es halt einfach ein zufriedenstellendes Payoff. Aber genau, also sie retten Hugh McGregor, er wird also nicht mit der gesamten anderen Straße in der Zeit zurückreisen.
Und man möge ja meinen, das würde ja eigentlich schon ausreichen, oder?
Ja, aber offscreen wurde auch noch die gesamte andere Nachbarschaft gerettet.
Also ein paar Side-Character, die man halt schon vorher im Film auch mit etabliert hat in... Die hatte, glaube ich, eine Szene vorher nochmal gehabt, die tauchen nochmal wieder auf.
Genau, du siehst dann am Ende so ein Fernsehinterview, wo alle sagen, ja Mensch, da haben die uns das Leben gerettet, nicht? Ich gehe schon davon aus, dass die so, zumindest so viele kontaktiert haben wie möglich, wo ich mir auch denke, wie viel ist in 20 Minuten möglich, ne? Wie viele Leute kann man da überhaupt überzeugen? Aber das ist jetzt schon wieder logische Zerdenkung, das müssen wir ja gar nicht machen.
Naja,
das darf, glaube ich, auch ein bisschen cheesy sein. Mein Problem ist halt eher, und das ist generell bei so Zeitreise-Szenarien, wenn du das mal weiterdenkst.
Jetzt zerdenkst du es.
Ich finde, man muss es so ein Stück weit zerdenken, weil das Problem ist ja, der Hugh McGregor, den sie gerettet haben, das ist ja nicht der Vater der Kinder und es ist nicht der Mann von Anne Hathaway. Es ist ja eine andere Version dieser Person. Darum, es wird am Ende
Du hast
so,
ein Paradoxon natürlich, was du da herstellst.
Ja, genau. Also die Sache ist, wir haben es hier nicht mit einer deterministischen Zeitreise zu tun. Das heißt, es ist kein geschlossener Loop, sondern es existiert offensichtlich noch eine andere Realität. Weil, wenn sie ihn am Ende dazu holen, heißt das, dass er nie mit in die Vergangenheit gekommen ist. Das heißt, er konnte Anne Hathaways, wenn überhaupt das alles so passiert wäre, aber er konnte Anne Hathaways Leben nicht retten. Das heißt, die Version, die in dem Haus geblieben ist und zurückgebeamt wurde, diese Version von Anne Hathaway wird sterben.
Die wird sterben, ja.
Genau, darum, es ist halt, du hast im Grunde einer fremden Person, die so aussieht wie du, den Mann abgenommen, hast sie zum Tod in der Vergangenheit verdammt.
Ja.
Und dann eröffnen sich natürlich auch so Fragen, wie sie nehmen dann ja irgendwann dieses kleine Mädchen auf, diese Teenagerin auf, deren Eltern, die Nachbarin, deren Eltern gestorben sind.
War die da zweimal zu sehen übrigens?
Das habe ich mich auch gefragt, weil was machen die mit ihren jüngeren Versionen? Haben die auch die jüngere Anne Hathaway gewarnt? Also die ein paar Tage jüngere Anne Hathaway, haben die gesagt, ja, komm, verpisst du dich da mal auch?
Nee, aber war bei diesem Grillen, war sie da zweimal zu sehen? Ja,
das,
oder?
Das impliziert es ja eigentlich.
Ja.
Ja, also wie gesagt, mein Gesichtergedächtnis ist ja ein bisschen dumm, ich weiß es nicht. Und das finde ich.
Oder
halt,
wir sind einfach Rassisten, keine Ahnung.
Oder das, ja, ist auch gut möglich. Weiß ich jetzt nicht.
Nee, aber es waren zwei Mädchen da und die Eltern kamen danach noch
dazu.
Genau,
es waren zwei Mädchen da. Es kann aber auch sein, dass es einfach zwei Schauspielerinnen waren, die sich ein bisschen ähnlich sahen. Ich weiß es nicht, aber. Also das hat ja so viele Konsequenzen und der Film will natürlich nicht, dass du darüber nachdenkst und du musst auch nicht darüber nachdenken, aber viel tragischer finde ich eigentlich, wie gesagt, dass diese McGregor ist wieder da Szene so gehandelt wird, als hätten die jetzt ihren Vater wiederbekommen, aber das ist eine völlig andere Person. Das ist eine Person, die sie noch nie vorher in ihrem Leben gesehen haben.
Mhm. Ja, es ist immer dieser Trugschluss, dass sich um die gleiche Person handelt.
Genau, er sieht halt genauso aus und hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt dieselben Erinnerungen, aber er hat dieses Abenteuer nicht mit euch erlebt. Und natürlich ist es dann ganz witzig, wenn er so sagt, ist that a fucking dinosaur?
Ja,
oder
ja.
Irgendwie sowas. Und McGregor spielt das ja auch vernünftig, aber sobald du eine Gehirnzelle anschaltest während dieser Szene, funktioniert diese heartwarming Friede, Freude, Eierkuchen-Ende, das funktioniert einfach nicht.
Ja.
Der Vater dieser Kinder ist nicht am Leben. Der Vater ist von einem Dinosaurier zerfetzt worden.
Genau, und sie haben jetzt einen Ersatzvater gefunden, der zufälligerweise genauso aussieht wie Ewan McGregor.
Genau, was ja nie schlecht ist. Also, weiß ich nicht, wenn mein Vater aussehen würde wie Ewan McGregor.
Was an sich eigentlich wieder eine geile Storyline ist für einen eigenen Film. Stell dir vor, du hast diese Plotline zu Beginn des Films. Der Vater wird gerettet und realisiert danach, dass seine eigene Familie jetzt gerade gestorben ist.
Ja.
Und muss jetzt mit seiner eigentlichen genau aussehende Familie weiterleben.
Ja, eigentlich wäre das wahrscheinlich der spannendere Film, weil wie gesagt, entweder gibt es die jetzt alle zweimal oder die haben eine andere Version von sich zum Tode verdammt.
Who knows?
Ja.
Wir kriegen die Antwort auf jeden Fall nicht und wir sollten jetzt auch nicht mehr Zeit dafür investieren, weil nachher sagen uns die Leute in den Kommentaren, ihr denkt so viel drüber nach.
Ja, also ich finde halt, du kannst diese Gedanken nicht haben, wenn du überhaupt nachdenkst. Und also wenn ich mein Hirn komplett ausschalten muss während eines Films,
natürlich,
dann ist es vielleicht auch einfach kein sonderlich klug gemachter Film. Und ich muss halt irgendwie begründen, warum dieses Ende für mich gar nicht funktioniert. Und das ist eben der Grund, dass...
Und es ist auch ein nachvollziehbarer Grund, also ne.
Der Film ist sich halt seiner Konsequenzen, seiner Implikationen überhaupt gar nicht bewusst.
Nein, auf keinen Fall. Genauso wie das Anne Hathaway dann ein Buch darüber schreibt.
Ja. Ja. Wo ich mir auch denke, theoretisch, die erste Version des Skripts hat sie die retten können, weil eigentlich.
Hat sie ja anscheinend ein Buch drüber geschrieben, in dem sie die Schnauze voll von ihrer Familie hat.
Ja,
wird
genau.
Ja impliziert.
Genau. Aber die Version müsste ja eigentlich mit dem Haus dann wieder in die Vergangenheit gereist sein.
Ja.
Generell, wie hat sie die ganzen Leute überzeugt? Hat die einfach gesagt, raus aus dem Haus? Das sehen wir natürlich nicht, weil der Film
raus aus dem Auto.
Sehen. Ey, raus aus der Stadt! Fragen über Fragen und wenn ein Film die Fragen nicht beantwortet, das ist ja auch nicht dramatisch. Wir müssen ja auch nicht alles wissen. Das wäre dann ja auch fürs Pacing.
Aber es geht ja auch
blöd,
um, aber es geht ja auch um
Telefonanrufe.
Aber es geht ja auch um die Nachvollziehbarkeit, weil es ist ja auch ein faules Drehbuch, wenn es halt so viele weitere Schritte einfach überspringt und sagt:
Ja.
Ich meine, ich könnte jetzt auch ein Drehbuch drüber schreiben, dass ich quasi die Erde gerettet habe und ich überspringe alle Parts, in denen ich die Erde gerettet habe. Und der nächste Schnitt ist, wie ich den Schlüssel der Stadt überreiche.
Und der Bürgermeister sagt: Boah, das war ja eine krasse Rettung. Das hätte ich ja gern, da wäre ich ja gern dabei gewesen, hätte der dabei zugeguckt. Das wäre ja richtig cool gewesen.
Ja.
Ja.
Das ist quasi genauso die Hinleitung.
Ja, also das Ende entgleist den Film dann für mich völlig. Davor war ich ehrlich gesagt recht
unterhalten.
Positiv in der Mitte und jetzt, wie du eben gerade gesagt hast, tendenziell eher negativ.
Ja, ich glaube, es gibt auch nicht mehr viel dazu hinzuzufügen. Ja. Ich fühle genauso.
Oh, das freut mich aber.
Genau, aber um es nicht romantisch abdriften zu lassen, was würdest du dem Film denn so geben tendenziell?
Och, jetzt verlangst du mir hier Zahlen.
1 bis 5.
Harte, auch 1 bis 5 auch noch. Kalte, harte Fakten. Wie eigentlich so ziemlich alle Anne Hathaway-Filme dieses Jahr, außer Der Teufel trägt Prada, der natürlich ein deutlicher Austritt nach unten ist, wäre ich hier so im Mittelfeld. Also ich würde vielleicht sagen 2,5 oder sogar 2 von 5 dann am Ende. Da müsste ich mir jetzt nochmal Gedanken machen. Im Grunde entgleist das Ende es halt schon. Also ich kann ab einem gewissen Punkt diesem Film nicht mehr irgendwas abgewinnen. Und das ist natürlich auch die Note, auf der er uns dann entlässt. Darum vielleicht, ich sage, for the purposes of this recording, sage ich jetzt einfach mal 2 von 5. Und wenn ich irgendwann nach oben korrigieren sollte, dann haut mich bitte nicht.
Ja, ich bin auch bei 2,5. Also jegliche Form von, dass das ein guter Film ist, verliert er halt leider Gottes. Ging im Endspurt. Vieles ist nett gemacht, vieles ist unterhaltsam auch an dem Film. Aber um halt mehr zu sein, hat er es sowieso nie geschafft, wirklich, wirklich großartig zu werden in irgendeiner Welt und Form. Und am Ende reißt das halt eben sehr stark nach unten. Deswegen, ob ich vorher irgendwie vielleicht den zwischenzeitlich mal so bei 3 Sternen vielleicht so hatte, ist damit gegangen. Ich hoffe, 2 Sterne ist, ich gehe total mit. Das Ende rechtfertigt auch ein niedrigeres, aber ich glaube, ich bin so, 85 Minuten eigentlich solide unterhalten gewesen, dass ich auch eher bei einer 2,5 dann am Ende lande und eher das als mittelmäßiges Ding sehe.
Voll fair. Ja, es ist auf jeden Fall, finde ich, der schwächste David Robert Mitchell. Es gibt so ein paar Szenen, in denen er durchblitzt. Ich mag zum Beispiel auch eigentlich die Szene mit dem Bumsen und Dinos relativ gerne, weil es ja eben, du hast nicht diesen faulen Moment, wo es dann so ist, oh, die Dinos bemerken die beiden und dann ist es einfach wieder eine Suspense-Szene, die halt ein bisschen rausgezögerter ist, sondern
das ist ein Character-Moment.
Genau, es ist ein reiner Character-Moment und
du hast das so auch vorher noch nie gesehen.
Genau, du hast, also man möge mir den Film mit den Bumsen und Dinos zeigen, dann werde ich ihn angucken, ich werde ihm eine faire Chance geben, aber bis dato ist
vielleicht,
es mir tatsächlich.
Vielleicht haben es die Griechen mal gemacht. Die haben ja schließlich die Zivilisation erfunden.
Und weißt du was noch? Fickende Dinos.
Ja.
Ja, okay, also eine recht mittelprächtige Bewertung von uns beiden.
Ja, genau. Der nächste Versuch eines Abenteuerfilms im Stil der 80er Jahre hervorzuholen, der mittelprächtig funktioniert, sagen wir es mal so.
Ja, vielleicht haben wir es verlernt.
Ja, wir haben es verlernt oder wir sollten uns vielleicht auch an was anderes orientieren. Vielleicht ist das
Fast and Furious.
Vielleicht auch nicht. Genau, oder ihr versucht einfach originelle eigene Geschichten zu erzählen.
Wie David Robert Mitchell ist bisher ja eigentlich ziemlich gut hinbekommen hat.
Genau, ich glaube, Abenteuer kann immer funktionieren. Es muss halt nur mehr sein, als, glaube ich, nur Dinos in Film einzusetzen. Ich glaube, über diesen Stand sind wir einfach hinaus. Und was uns eines gelehrt hat, ist, dass kein Dinosaurier-Sequel auch je gut war.
Ja.
Also, ja, klar, Jurassic Park 2 mögen viele, aber ich sage, keins war wirklich im Ansatz so was Spielberg halt gemacht hat.
Ganz ketzerisch, gibt es einen wirklich guten Dinosaurierfilm außer Jurassic Park?
Wie gesagt, wir haben ja heute Morgen darüber diskutiert, dass es Dinosaurier-Szenen in King Kong gibt, sicherlich.
Ja.
Wenn du Godzilla, willst du Godzilla noch dazu zählen? Keine Ahnung.
Ja.
Island, so Insel der Dinos und sowas.
Ja, natürlich Disneys Dinosaurier hat seine Momente.
Ja. Und dann natürlich diese ganzen Ray Harryhausen. Praktischen Dino-Stop-Motion-Effekte. Das ist ja alles noch aus einer ganz anderen Zeit natürlich.
Genau.
Aber aus einem modernen Kosmos sehe ich eigentlich recht wenig. Was
ist gar nichts, ja.
Genau.
Und dieser Film ändert es nicht.
Nee, er macht vieles richtig und geht auf jeden Fall. Deswegen, es ist Bait, wenn Leute sagen, es ist der beste Jurassic Park-Film seit Jurassic Park, weil es halt nichts bedeutet.
Ja, ich habe auch heute, ich habe heute auch einen Kommentar nach dem Kino gehört oder nach der Pressevorführung, wo jemand meinte, irgendwie der beste Spielberg-Film oder der Spielberg-Film, den Spielberg nie gedreht hat. Und das, finde ich, muss man dem Film auf jeden Fall zugute halten. Es ist nicht der schlechteste Film dieses Jahr, der Steven Spielberg sein möchte, weil den hat Spielberg selber gemacht.
Ganz genau, das Gehirnschadell war da nochmal eine Ecke schlechter.
Ja.
Ja. Und ich denke mal, damit können wir heute auch absetzen. Wir sind knapp eine Stunde drin und wir verabschieden uns damit. Danke, Lukas, dass du heute wieder da warst.
Sehr gerne.
Ihr werdet uns auch nächste Woche wieder hören, uns beide, wenn wir über ein kleines Special reden.
Oh, das
und,
klingt ja spannend.
Ja, auf jeden Fall. Und ich verabschiede mich. Folgt uns auf Social Media, auf das Filmfrühstück und ja, hört gerne in die anderen Episoden rein, wenn ihr aktuell dabei sein wollt oder für das kleine Special, was Luca und ich nächste Woche vorbereitet haben.
Spannend.
Bis bald, gute Nacht, gute Schlacht.